Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute spreche ich mit Simon. Simon hat aus diesem völlig unkreativen Moment, dass das Backlog leer ist, ganz viel Kreativität entwickelt und damit wichtige Schritte in Richtung datengetriebenes Unternehmen entwickelt. Ich spreche heute mit ihm über das Thema, wie wichtig eigentlich Data Contracts sind und welche Rolle die insbesondere bei dem Thema Data Mesh, also dezentrale Datenbereitstellung und so weiter, und eben auch Datenprodukte spielen. Und wir sprechen auch ein bisschen darüber, wie tatsächlich Data Contracts überhaupt funktionieren können und was davon aufgezeichnet wird und natürlich, wie wichtig natürlich Metadaten sind und welche Erwartungen Nutzer auf Grundlage eines solchen Data Contracts haben können. Also bleibt gespannt und dabei, bis gleich. Stay tuned.
Welcome to the Data Universe. Data, Information, Knowledge powered by TDWI. Wir sind die größte Data und Insights Community in Europa. Bei uns bleibst du informiert. Hersteller unabhängig mit fachlich tiefen Einblicken und stets am Puls der Zeit.
So einen wunderschönen guten Tag und ich freue mich, weiter von der TDWI zu berichten und zu hören. Ich bin leider noch nicht vor Ort, aber habe das große Glück, dass sich Simon jetzt mit mir hier im Podcast befindet und mir ein bisschen einen Einblick geben wird über einen Vortrag, den er gerade eben schon gehalten hat. Und zwar ging es um den Vortrag um das Thema Data Governance mit Data Contracts bei D-Mobiliar. Das heißt, du hast ein Anwenderunternehmen mitgebracht. Aber bevor wir alles darüber erfahren, will ich natürlich nochmal ganz kurz was über dich erfahren, weil das ist natürlich ein wichtiger Punkt bei uns am Podcast. Anders als bei den Vorträgen wollen wir natürlich auch noch ein kleines bisschen mehr über die Leute wissen, mit denen wir hier gerade virtuell zumindest zusammensitzen. Daher meine allererste Frage an dich, Simon, nach einem schön, dass du da bist. Simon, wer bist du eigentlich und als was arbeitest du?
Genau, ich bin Softwareentwickler im Herzen. Und vor 4 Jahren in die Datenwelt abgedriftet und bin da gerade Berater für alles rund um Data Mesh. Und in Zukunft, in wenigen Wochen auch, werde ich den Beraterhut so ein bisschen absetzen und dann Vendorhut aufsetzen. Und wir werden unser Produkt, den Data Mesh Manager, eben verkaufen.
Data Mesh Manager, das scheint das wichtige Thema dabei zu sein und passt gut zu Governance. Wann hat es denn zwischen dir und den Daten Klick gemacht? Erst vor 4 Jahren oder war das schon immer eine warme Liebe?
Nee, ein bisschen hat man Daten auch. Ich hab an der Uni Bamberg promoviert und da braucht man ja auch immer Daten, macht Analysen. Aber richtig Klick hat es eigentlich vor 4 Jahren gemacht. Da war ich als Entwickler in einem Team unterwegs und wir haben unsere Produkt betreut, alles lief gut. Und dann ist etwas passiert, was mir noch nie vorher in meinem Leben als Entwickler passiert ist. Das Backlog war leer. Und gleichzeitig ist jemand von der Datenplattform des Kunden rumgelaufen und hat gesagt, hey, wir haben jetzt BigQuery eingekauft für das Unternehmen, wer möchte das mal ausprobieren? Und dann haben wir unsere Daten, weil wir hatten ja Zeit, einfach mal nach BigQuery geschoben und haben Datenanalysen gemacht, um zu gucken, was können wir dann noch besser machen? Wie können wir unsere Produkte noch besser machen? Und da sind wir dann zu einem echten, datengetriebenen Produktteam geworden. Und das war für mich der Startschuss. Daten sind wirklich, wirklich spannend. Da möchte ich mehr machen.
Das Backlog war leer. Was für eine traumatische Situation. Cool, also tatsächlich ja. Seit 4 Jahren. Magst du uns etwas erzählen, was nicht in deinem Lebenslauf drin steht, was wir nicht nachlesen können?
Naja, so ein bisschen ganz lustig. Ich komme aus Mittelfranken, habe dann in Oberfranken studiert und bin jetzt mit Frau und Familie in Unterfranken. Also ich habe die Welt gesehen. Mehr gibt es da nicht.
Verstehe ich sofort. Und so schätzen wir die Franken auch ein.
Nein, eigentlich ist mir das gar nicht so wichtig. Aber es ist immer was Lustiges, so meine kleine Reise. Aber ich komme ja gerne auch woanders hin, also auch natürlich nach München auf die TDW.
Wichtiger Ort. Place to be im Moment. Schön, dass du da bist. Was genau macht denn eigentlich dein Unternehmen? Auch wenn wir jetzt gelernt haben, dass du natürlich bald als, ich sag mal, Software-Vendor, Software-Verkäufer aktiv sein wirst. Was genau ist das, was das zentrale Element ist? Ne? Ich habe schon rausgehört, es geht auf jeden Fall um ein sehr wichtiges, aktuell sehr wichtiges Thema, also Data Mesh, Data Products.
Genau, bei der InnoQ eben Data Mesh Beratung. Ne? Wir helfen den Kunden zu überlegen, ist Data Mesh überhaupt etwas für mich? Und wie baue ich dann Datenprodukte? Wie muss ich die technisch machen? Aber wie muss ich auch die Governance dazu bauen, dass das funktioniert? Wir begleiten die Kunden. Und eines dieser Projekte ist auch was, worüber der Vortrag ist. Und gleichzeitig haben wir halt aus diesen Erfahrungen dieser Projekte alles in unser in den Data Mesh Manager, in das Produkt gesteckt. Und so ist das ja letztlich auch entstanden aus einem Beratungsprojekt. Haben wir dann unseren Pilotkunden gewonnen, ein sehr großer Logistikkonzern in Deutschland. Und es war eben so recht erfolgreich. Und deswegen gründen wir jetzt das auch aus, um das Produktgeschäft von der Beratung zu trennen. Das, weil es irgendwie doch unterschiedliche Geschäftsmodelle sind.
Sehr interessant. Dazu werden wir ja wahrscheinlich gleich noch mehr hören. Ich habe noch drei kleine Halbsätze für dich, von denen ich mich freuen würde, wenn du sie vervollständigen magst. Und zwar der erste Halbsatz lautet: Montags morgens.
Ist mir Time to Coffee sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich zum Missvergnügen meiner Kollegen, die mich manchmal besuchen, nur so eine Senseo-Maschine, die also mit Pads ganz schnell Kaffee herstellen kann. Und manche hätten gerne dann doch eher die längere Variante. Aber mir ist es Time to Coffee in der Früh wichtig.
Okay. Nur montags morgens oder generell morgens?
Generell, also ja. Aber montags morgens sind natürlich auch besonders.
Besonders, das verstehe ich. Ich habe noch nie...
Ich bin ja Softwareentwickler, ich habe viel Software gebaut, aber ich habe noch nie eine Data Pipeline in Produktion gesetzt. Ich habe immer nur beraten, ich habe Architektur beraten, Data Mesh beraten, aber ich habe noch nie echte Data Pipeline produktiv gestellt. Und trotzdem kann man da ganz gut mitreden, weil ganz viele Software Engineering Practices kann man eben übertragen und auf so einer architektonischen Ebene gut beraten.
Vielen Dank für die Einsicht. Dann noch mein letzter Halbsatz. Ich kann besonders gut...
Ich würde sagen, im Team zusammenarbeiten. Ich hasse es, allein zu arbeiten. Ich brauche immer andere Leute. Und dazu, ich habe 3 Jahre lang mit einem kleinen Team gearbeitet und wir haben uns jeden Tag 8 Stunden in einem Zoom-Call gesehen. Und einer hat den Bildschirm geteilt und durfte tippen. Und die anderen haben immer das Problem diskutiert und Lösungen gefunden. Und wir haben alle 10 Minuten die Person gewechselt, die den Bildschirm geteilt hat. Das sieht man. Das ist meine Stärke, im Team zusammenarbeiten und dann gemeinsam Erfolg
das
haben.
Das hört sich fast nach Extreme Programming an, dass man da die...
Ja, Mob Programming oder genau.
Okay, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich mache auch so viele Rechtschreibfehler, dass mir da keiner zugucken sollte beim Schreiben. Aber ich glaube, da fühlt man sich nicht alleine, das stimmt. Also das ist gut, dass man da auf Teamideen setzen kann. Ich glaube, das ist generell wichtig in Entwicklungsprozessen. Schön. Vielen Dank für diese Einsichten über dich. Und jetzt würde ich gerne noch mal intensiver vor allen Dingen über deinen, einer von zwei, wohlgemerkt, Simon ist sehr aktiv auf der TDWI, einen von zwei Vorträgen sprechen, nämlich eben den, wo es tatsächlich um das Thema Data Contracts geht. Data Contracts sind aus meiner Sicht ein Thema, die sind vielleicht schon immer da gewesen, aber das Data Contracting mit der IT war eben einfach, ne? IT muss machen und alle Nutzer haben es dann zur Verfügung. Das ist, glaube ich, ein anderes Herangehen gewesen, gerade bei zentral bereitgestellten Architekturen. Aber Data Contracts nehmen an Wichtigkeit zu, wenn natürlich dezentrale Bereitstellung existiert und eben Data Mesh Architekturen eine Rolle spielen. Das heißt, kein Service-Bereitsteller, eben die IT ist da, sondern es sind viele Parteien vielleicht, die eben Daten anbieten. Und dann muss es natürlich auch klar geregelt sein, wie sicher und gut sind die Daten. Und da ist natürlich die Frage, was war denn der Treiber? Waren die Daten nicht sicher und gut oder war es tatsächlich schon vorab überlegt, wir brauchen das, wenn wir das tun? Wie kommt es, dass euer Projekt das so zum Schwerpunkt hat?
Genau, also die Einführung von Data Mesh und dann die Datenprodukte bedeutet ja eigentlich, ich habe nicht mehr das zentrale Datenteam, was alles verantwortet, sondern ich habe plötzlich viele Teams, die jeweils ihre Datenprodukte verantworten. Und die bauen ihre Datenprodukte, stellen dann ihre Angebote zur Verfügung und dann bauen andere drauf auf und dann entsteht ja so ein Abhängigkeitsgraph. Und wenn irgendwo weiter vorne plötzlich irgendwas kaputt geht, dann sind ganz, ganz viele plötzlich betroffen. Und es sind aber viele Teams, die so ein Problem dann entsprechend betrifft. Und deswegen werden diese Garantien, die es eben da mitkommen, dass ich mich darauf verlassen kann und dann eben immer weiter was Höherwertiges drauf aufbauen kann, einfach viel, viel wichtiger. Und viele haben angefangen mit Data Mesh und Data Products. Eher, ne, wir bauen das, wir bieten das an und haben festgestellt, das ist eigentlich das Zentrale, diese Garantien, dass ich mich darauf verlassen kann. Wie kann ich die so spezifizieren, dass ich als Anbieter sagen kann, okay, das garantiere ich. Gleichzeitig auch der Konsument sagt, okay, damit kann ich gut leben, das kann ich für meinen Anwendungsfall nutzen. Und wie kann ich das auch überwachen? Also schnell erkennen, wenn es eben nicht mehr der Fall ist und die Leute informieren, damit Qualitätsprobleme auch behoben werden können. Und damit ist es eigentlich im Herzen von Data Mesh. Weil Data Mesh besteht ja aus ganz vielen Schnittstellen, Daten als Schnittstelle, die ich ja weiterteile. Und da muss ich über Garantien reden, aber ich muss sie eben auch überwachen. Und das ist eigentlich der Kern von so einem Data Contract, weil er als Quelle der Wahrheit gilt. Für jede Schnittstelle ist es die Quelle der Wahrheit. Und was im Contract steht, gilt. Und wenn die Daten abweichen, dann sind sie falsch. Wenn das Schema abweicht, ist es falsch, weil der Contract hat immer recht. Und das ist so ein bisschen die Idee, weil dann kriege ich Vertrauen. Und dann kann das funktionieren. Und ohne Vertrauen funktioniert halt ein Data Mesh mit Data Products dann leider auch nicht.
Was mich natürlich dann immer interessiert, sind die Vertragsstrafen. Was passiert, wenn der Vertrag nicht erfüllt wird?
Genau, also es gibt, es ist eine Frage der Kultur und der Governance natürlich. Das eine ist erstmal ein Sichtbarmachen überhaupt. Ne? Also transparent machen, was sind die Garantien und was sind auch die Erwartungen, die zu matchen. Das ist schon mal der allererste Schritt. Und dann, wenn es dann eben nicht klappt, dann entsteht natürlich ein natürlicher Druck. Erstmal ohne Vertragsstrafen, sondern einfach der Druck. Leute rufen an, man kriegt halt E-Mails, man wird genervt von den Konsumenten. Das will man eigentlich nicht als Anbieter. Also da gibt es so eine intrinsische Motivation. Man kann auch noch dann extrinsisch was machen, aber das ist immer schwierig. Im Moment läuft es meistens eher so, dass es eine Art an den Pranger stellen ist. Man hat also einen zentralen Datenmarktplatz zum Beispiel, wo dann dort steht, okay, hier wird es gerade nicht eingehalten. Und man informiert die Leute, dass es nicht eingehalten wird, die Anbieter von Daten, dass sie es beheben können und wertet sie vielleicht in so einem Nutri-Score des Datenprodukts ab. Also sie bekommen dadurch ein schlechteres Ranking in dem Datenmarktplatz. Mehr habe ich jetzt persönlich in der Praxis noch nicht gesehen. Also keine Polizei, die dann sagt, oh, hier gibt es eine Strafe. Ich glaube, das ist einfach die Dynamik in den Firmen, die das dann, wo die Konsumenten ja dann schon auf den Putz hauen und sagen, ich brauche das aber. Und ich glaube, dass darüber ganz schön viel Druck auch entsteht.
Das war auch ein bisschen ketzerisch gefragt, weil das natürlich nicht das Wichtigste ist an dieser Sache, sondern ein bisschen auch sagt, natürlich ist es einfach wichtig, auch einen Rahmen zu kennen. Und das, was du gesagt hast, dass man eben wirklich sagt, wir haben ein Sichtbarmachen von Bedingungen. Wir haben eine Transparenz darüber, was das Produkt erfüllen will und was es vielleicht eben auch nicht will. Und was natürlich auch in der Verantwortung des Nutzers liegt, zu schauen, dass das zu dem passt, was der eigentlich braucht. Weil das ist ja dann nochmal eine andere Seite. Daten, die vielleicht für was ganz anderes zusammengestellt wurden, dann einfach, sag mal, im Nutzungszweck zu erweitern oder zu sagen, ich nutze sie eben für dies oder jenes. Das mag ja manchmal auch, sag mal, bei dem Datennutzenden wichtig sein, dass er sich das bewusst macht, was er da für Daten nutzt, ne, dafür hilft. Natürlich diese Transparenz. Ja, und jetzt habe ich mal rausgehört, okay, es ging also damit los, dass ihr vor allen Dingen Vertrauen herstellen wolltet, Transparenz schaffen wolltet. Und der Kunde hat vor allen Dingen, ich sag mal einfach, euer Kunde hat vor allen Dingen dieses Thema auch vor Augen gehabt, dass er selber die Transparenz braucht oder mit welchem, meistens kommt ihr ja mit einem Schmerzpunkt. Was war denn der konkrete Schmerzpunkt? Was war schiefgegangen?
Ich glaube, Sie haben eigentlich ganz gut hier ihr Data Mesh eingeführt, Datenprodukte gebaut und hatten plötzlich ganz, ganz viele Datenprodukte, ne? 70 Stück, viele, viele Datenangebote und wollten darauf jetzt ganz viele Dinge aufbauend bauen. Und was halt gefehlt hat, war wirklich dieses Vertrauen, ich baue da jetzt teure, komplexe Dinge drauf, kann ich mich denn da drauf verlassen? Ich glaube, es ist eher eine Firma, die halt in den Weitblick geht. Die sieht, okay, wir hatten in der Vergangenheit immer wieder auch Qualitätsthemen, ne, wie praktisch jede Firma. Und sagen, okay, es wird jetzt bald schlimmer durch diese Dezentralisierung. Ne. Nicht jeder weiß, auch vielleicht, wie man die Datenqualität herstellt, was eben nicht mehr das zentrale Team ist. Da gibt es auch Wissensverlust. Und deswegen wurde schon erkannt, ich brauch das einfach. Also ich glaube, es war so noch ein bisschen vorweggenommener Schmerz. Nicht nur ein, es ist gerade so schlimm, wir müssen das jetzt ganz schnell einführen. Es ist eher eine weitblickende Firma, die da ganz gut aufgestellt ist.
Das ist ja gut zu hören. Das ist also vielleicht einfach auch schon gut durchdacht gewesen. Und jetzt sprichst du ja in deinem Vortrag über einen sogenannten Industriestandard der Linux Foundation, nämlich der Open Data Contract Standard. Da sind eine ganze Menge Worte dabei, die wir jetzt zum Problem eben schon gehört haben, nämlich das Thema Vertrag und natürlich Daten. Erzähl doch mal ein bisschen, warum gerade dieser Standard? Was macht diesen Standard so besonders und so gut?
Also es ist echt spannend, die Geschichte davon, der kommt aus PayPal. PayPal hat sozusagen seinen eigenen Data Contract Format entwickelt und den dann open sourced. Und dieser wurde dann an die Linux Foundation gespendet sozusagen. Er war aber noch sehr PayPal-spezifisch, hatte sehr viele, also war einfach auf dieses Unternehmen mit deren Technologien und so weiter abgestimmt. Und da hat sich dann eben ein technisches Steering-Komitee gebildet. Da war unter anderem ich auch dabei und andere Anwender, Firmen, Vendoren, aber auch Berater. Und wir haben eben dann diesen PayPal-Standard oder PayPal-Spezifikation genommen, haben sie so verändert, erweitert, dass sie auch für andere Firmen anwendbar wurde. Und das ist dann eben die aktuelle DV-Version Nummer 3. Und damit lässt sich jetzt wirklich standardisiert so ein Data Contract beschreiben. So also ganz viel Input eben von den verschiedenen Mitgliedern des Steering-Komitees aufgenommen. Und wenn ich jetzt eben einen Standard habe, dann kann ich natürlich auch viel besser automatisieren. Das ist eigentlich der große Sinn und Zweck. Und dann können Firmen von Open-Source-Projekten wie zum Beispiel dem Data Contract CLI profitieren. Das ist ein Open-Source-Tool, Python-Projekt, das eben so ein YAML-Format vom Open Data Contract Standard nutzen kann und nativ verarbeiten. Und wenn ich mich an den Standard halte, kann ich das eben mitnutzen. Und das finden viele Firmen ganz, 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 ganz klasse.
Klar, sag mal, dass Standards helfen ja oft, gerade wenn sie von vielen durchdacht sind, helfen sie ja oft einfach auch im betrieblichen Kontext zu organisieren. Und warum das Rad neu erfinden, wenn es schon einen entsprechenden Standard gibt? Das klingt natürlich sehr logisch. Und du hast mir vorhin erzählt, dass es tatsächlich auch eine Menge Fragen von deinem Publikum dazu gab. Waren das mehr so Fragen zur Umsetzung? Erkennst du ähnliche Herausforderungen? Oder was ist so der wesentliche Diskussionsansatz? Was bewegt quasi den Markt gerade rund um das Thema, also dein Publikum rund um das Thema?
Ich glaube, es ist eher die konkrete Umsetzung. Wie bringe ich die Leute dazu, die Data Contracts auch einzuführen und zu nutzen und nicht als zusätzliche Bürokratie zu sehen? Und das ist eigentlich das Lustige, die es wirklich nutzen, in der Praxis kommt das Problem wenig vor, weil eigentlich alle gehen in diese, ja, alle sehen einen Nutzen davon. Deswegen, es ist sowas, die es noch nicht verwenden, haben Angst, dass sie es nicht reinkriegen, dass die Bürokratie, die Angst vor Bürokratie das verhindert, aber wenn man es dann wirklich einsetzt, dann gibt es das Problem gar nicht. Das ist eigentlich eine ganz spannende Beobachtung.
Du sagst also, dass es, irgendwie fühlt sich das ja schon so an, wenn man das hört, jetzt mache ich dann noch Verträge. Und natürlich hat man auch ein bisschen Angst, weil mit Verträgen ja auch immer Verantwortung eigentlich kommt. Also ich würde sagen, Verantwortung und Bürokratie sind so zwei Themen. Und wie wird es dann in der Praxis dann konkret gemacht?
Genau, also die Contracts erzwingen ja, Ownership zu übernehmen. Und das brauchen wir. Also ansonsten können wir das mit den Datenprodukten auch lassen. Also so hart formuliert. Also wir müssen sowas tun. Und das ist gut. Der Contract hat aber, von dem Contract profitieren alle. Es profitieren die Produzenten, die Konsumenten, die Governance, die Regeln definiert, was ist ein guter Contract zum Beispiel, was muss da reingeschrieben werden. Und dann wird es von den Produzenten reingeschrieben und dann sind sie auch sicher, sind sie auch abgesichert, dass sie diese Regeln einhalten. Und auch die Plattform, die die Entwickler profitieren davon, weil sie halt auch Garantien haben. Okay, ich habe es jetzt gebaut gemäß des Kontrakts und dann bin ich abgesichert. Dann gibt es keine unerwarteten Erwartungen, unerwartete Wünsche, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Also es ist wirklich etwas, wovon alle profitieren. Und deswegen funktioniert es.
Und diese Erfahrung habt ihr jetzt in dieses, ich sage mal ganz bewusst, das neue Produkt, auch wenn wir dafür sicher keine Werbung machen, ist ja trotzdem interessant, was für eine Art von Funktionalität ihr da reinbringt. Also die Erfahrung, dass man das irgendwo erheben und erfassen muss, was in so einem Data Contract ist, oder was ist eigentlich das, was ihr da tut?
Auch, aber es ist eigentlich darum, dass wir einen zentralen Ort haben. Es gibt ja die dezentrale Ownership von Datenprodukten, aber ich brauche einen zentralen Ort, wo alles zusammenkommt. Wo ich sehen kann, was gibt es, welche Garantien habe ich denn, wo ich vielleicht Zugriff beantragen kann, wie so ein Marktplatz. Aber auch, wo ich auch sehen kann, wenn werden denn die Garantien, die Versprechungen eingehalten. Ja, die Testergebnisse, ne, ob ein Data Contract mit den Daten passt oder nicht, kann dort eingesehen werden. Und das ist aus meiner Sicht eben das essentielle Element. Das muss ich immer irgendwie bauen, ob man jetzt unser Produkt nimmt oder es selber baut. Ja, alles möglich, aber ich brauche so etwas. In der dezentralen Data Mesh Architektur brauche ich einen zentralen Ort, um alles wachsen zu sehen und zu steuern.
Okay. Und das ist im Prinzip das, was eben auch eure wesentliche Information auch noch mit dem Vortrag ist, dass man eben diese Zentralisierung am Ende vor allen Dingen über irgendeine Art Verzeichnis von den Data Contracts braucht. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, und auch so ein Abhängigkeitsgraf der Datenprodukte. Ne? Und die Contracts hängen dann an den Datenprodukten, an ihren Datenangeboten, an ihren Output-Ports.
Ah, okay. Sehr gut. Damit weiß ich also ganz genau, wenn jenes Datenprodukt gerade nicht funktioniert, welche anderen hängen denn davon ab? Das ist natürlich eine wichtige Information. Eine Art Lineage für Data Products, wenn ich das mal so.
Genau, genau. Mhm.
Sehr, sehr schön. Da glaube ich, da gab es sehr, sehr viele Fragen. Und was ist denn jetzt aus deiner Sicht, ich sag mal, die entscheidende Weiterentwicklung, die sich da im Markt auch, also was müssen vielleicht Anwenderfirmen tun, damit sie erfolgreich werden mit solchen Themen? Natürlich, sie müssen vor allen Dingen das Thema Data Contracting angehen, eben die Beschreibung aufnehmen und so weiter. Was glaubst du, ist der entscheidende Schritt daran, dass sie das tun? Also wie wird das übernommen?
Ich glaube, sie müssen einfach ausprobieren, ne? Einfach anfangen, vielleicht bei einem neuen Use Case oder wo sie Schmerzen haben, wo es nicht funktioniert. Einfach mal ausprobieren und sich überlegen, was kann man denn tun? Soll ich mal ein Data Contract, was könnte man automatisieren und dann die Potenziale erkennen? Das funktioniert.
Also der Klassiker im BI-Bereich. Lasst uns einen Leuchtturm machen, das hilft. Und ich glaube, das ist auch immer ein wichtiger Punkt, weil wenn man die Erfahrung gesammelt hat, dann kann man eben auch sehr, sehr viel besser nachvollziehen, wie gut es eben funktioniert. Ich glaube auch, dass die zentrale Geschichte an Data Mesh natürlich sein wird, dass man irgendwie weiß, dass die Produkte da sind und wie sie da sind und welcher Qualität. Von daher finde ich das wahnsinnig interessant, was du sagst, dass wir eben bei aller Dezentralisierung der Bereitstellung trotzdem ein zentrales Verzeichnis, ich nenne es jetzt mal ganz produktneutral, ein zentrales Verzeichnis brauchen. Weil sonst A, weiß keiner, was es gibt und B, weiß auch keiner, was er mit dem, was er findet, machen soll und er kann. Insofern, glaube ich, habt ihr da einen unheimlich wichtigen Gedanken aufgegriffen, der jenseits von allen Bürokratieängsten schon den Kern der Nöte mit dem Thema Data Products trifft.
Genau, ich muss noch leider jetzt gleich aus dem Raum raus, der nächste Vortrag startet.
Und so soll das ja auch sein. Dann, Simon, gib mir noch zwei letzte Sätze. Du bist jetzt auf der TDWI. Wie hat es dir bisher gefallen, den ersten halben Tag?
Ja, super. Perfekte Gespräche. Und auch die Keynote von der Julia war klasse als Kickoff mit ihrem Storytelling-Ansatz.
Okay, sehr, sehr schön. Das freut mich sehr zu hören. Dann hoffe ich, dass ich dich jetzt auch in den kommenden Stunden auf der TDWI dann sehe. Also ab morgen bin ich dann hoffentlich auch wirklich dort. Ich danke dir ausdrücklich für diesen sehr, sehr interessanten Podcast, der, glaube ich, ein Problem anspricht, was sehr, sehr viele Anwender bewegt, wenn es denn um das Thema Data Products geht, eben genau diesen dezentralen Ansatz. Und freue mich dann auf einen neuen Bericht bei deinem neuen Job, sage ich jetzt einfach mal, bei deinem neuen Projekt und hoffe, dass alles erfolgreich wird für dich. Und dann, wie gesagt, bis bald auf der TDWI. Hab vielen Dank und
ja, danke schön.
Bis bald.
Bis bald.
Danke fürs Zuhören. Ich bin übrigens Kiki, die KI-generierte Sprecherin des TDWI. Der TDWI e.V. ist die wichtigste Wissensdrehscheibe und das größte Netzwerk zum Thema Data and Analytics in Europa. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge aus dem Daily Universe.